herzlichen Dank für die so überaus freundliche Vorstellung. Also ich bin kein so ein Weltwunder, wie es jetzt gegangen hat, aber ich habe schon natürlich, wenn man so lange dabei ist, beim Geschäft ist, fällt es ja an, da muss ja was rauskommen. Nicht? Und das ist halt bei mir auch gewesen, also aus dem vielseitigen Bereich nicht. Und aus einem Bereich, den Sie nicht genannt haben, wäre ich auch sogar noch zu sprechen kommen, nämlich, Sie werden schon sehen, die Dom. Jetzt, was ich sagen wollte, ist noch, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die freundliche Einladung. Es ist für mich eine ganz besondere Ehre und eine Auszeichnung. Ich bin ja als Wiener natürlich und auch sonst, wie Sie sich das Fach vorstellen können, ja, mit der Stephanskirche, mit St. Stephan verbunden. Aber nicht nur das, ich fungiere auch als etwas seniler und verblödeter Arzt bei dem Neidhardt-Spiel, was hier immer stattfindet. Und da komme ich also so tatternd raus nicht, und muss den Verstümmelten mit einer Salbe einschmieren, dass er wieder humpeln kann. Und dann allerdings tanzen die Burschen ja wieder. Ich weiß nicht, ob Sie das Neidhardt-Spiel gesehen haben, das immer so von Leichnam herum ist. Ich weiß nicht genau wann, aber jedenfalls vor Neidhardts Grab hier. Ja. Der Neidhardt ist ja hier begraben. Und zwar sowohl wahrscheinlich der alte Neidhardt von Röndal, das ist nicht ganz sicher, aber der Neidhardt-Fuchs, der ungefähr 100 Jahre später war. Und tatsächlich hat man beim Öffnen der Gräber ja zwei verschiedene Skelette gefunden, Reste von Skeletten und außerdem noch Knochen, unter anderem von einem hundeartigen Raubtier, was natürlich sehr gut zu Neidhardt Fuchs passt. Also ein Spaßmacher, der den Fuchs, das schlaue Tier, als Wappen geführt hat. Nun, segnen, fluchen, bannen und zaubern, wozu ich dann noch Wein und Heilig nehme, sind archaische Formen, mit dem im weitesten Sinn Übersinnlichen umzugehen. Eigentlich es in Dienst zu nehmen, um nicht zu sagen, es zu benutzen. Wie der Vergleich über den ganzen Erdkreis und die menschliche Geschichte lehrt, sind diese Aktionsformen pantopisch und pankronisch. Sie begegnen in Samoa ebenso wie in Sibirien, im alten Ägypten ebenso wie bei den 7 Tagen Adventisten. Dabei bedienen sich die sogenannten Hochreligionen vorwiegend des Segens und des Fluchens, während das Zaubern in unserer Alltagssprache besonders auch mit Naturreligionen assoziiert wird und das Bannen allen Religionsformen zugehört, aber daneben einen besonders stark gewordenen gesetzesbezogenen Bedeutungsbereich hat, der sich jedoch dem Profanen schon nähert. Stellen wir uns eine Landkarte vor, auf der Segnen, Fluchen, Bannen und Zaubern als Territorien eingetragen sind, zwischen denen Grenzen mit Schlagbalken stehen, an denen sich der Bedeutungsübergang zwar möglich ist, aber nicht leicht, prescht ein Berittener, der sich aus seinem Reittier dem Wortkörper und den ihn lenkenden Wortsinn oder der Bedeutung besteht vor, so wird ihn das Begriffsland, in welches er eindringen will, zunächst nicht akzeptieren und als fehlerhaft oder falsch zu diffamieren versuchen. Der Kaiser über all diese Territorien, der Begriffslandkarten, ist das Ich. Das entscheidet, ob es die Ansiedlung des Wortkörpers bzw. des Wortsinns in der betreffenden Provinz gestattet. Dabei bin ich sehr frei. Ich kann notfalls Redefiguren, Vergleichsgeister, Metaphernengel und Stilkobolde heranziehen, welche die Einbürgerung des neuen Wortes wohlwollend unterstützen oder aber mich dem allgemeinen Schmunzeln, dem Gelächter oder gar den tiefen Lotern und Sinnköchen preisgeben. Diese fällen dann Urteile wie tiefsinnig oder oberflächlich, flach oder gar abgeschmackt, das heißt des Geschmacks beraubt. Wobei Letzteres eigentlich bedeutet, dass es andere schon abgeschmeckt, das heißt den Geschmack abgenommen oder entfernt weggenommen haben und es daher geschmacklos sei. Das Wort abgeschmeckt fügt sich beim genaueren Hinhören der vorgestellten Wortsippe nicht klaglos ein. Es gehört eigentlich einer materielleren Welt der Küche an, in der das Abschmecken nicht zum Geschmacklosen, sondern gerade zum Gegenteil zum Geschmackvollen führt. Das widersinnige Wort abgeschmackt ist in dieser Sonderbedeutung abgezweigt, bevor sich die umgelautete Form geschmeckt für den Normalgebrauch durchgesetzt hat. Bei genauerer Betrachtung beherrschen solche nicht immer logischen Bedeutungs- und Beziehungsgebilde einen Großteil unseres Wortschatzes. Die Redner und die Dichter leben von den Bedeutungs- und Beziehungsgebilden, geradeso wie der Wortwitz, der seinen Reiz aus der Differenz zwischen dem zu erwarteten und dem gemeinten Sinn ergibt. Im Gespräch bewegen wir uns in einem Erwartungshorizont, in dem das Sagbare in diesen Normen evoziert wird, wobei gerade die nicht völlig normgerechten Hervorbringungen und Handlungen besonders interessant sind. Also auch faktisch. Ich meine, denke zum Beispiel an das Sündenessen. Das wird vielleicht nicht allen bekannt sein, aber in den keltischen Religionen, also besonders in Irland und auch in Schottland, war es üblich, dass wenn jemand gestorben ist, man einen vagabunden oder herumziehenden Outlaw herangezogen hat, dem etwas Geld gegeben hat und der musste dann mit bloßem Mund von der nackten Brust des Toten etwas Brot oder Käse herunteressen und hat damit die letztlichen Sünden des Verstorbenen auf sich genommen. Das ist also etwas, was uns heute etwas erstaunlich scheint, aber das war bis ungefähr 1920 in einzelnen Gebieten, in entlegenen Gebieten, in Donegal und auch in Schottland üblich noch. Auf solche Dinge wollen wir in Zukunft achten, wenn wir auf die Begriffe von Segnen, Fluchen, Bannen und Zaubern etwas genauer eingehen. All diese Verber haben mit dem sogenannten Übersinnlichen zu tun, mit all seinen Abstufungen von der Hochreligion bis zu den primitivsten Aberglaubensformen. Ich hoffe, dass meine Ausführungen Sie interessieren werden. Toi, toi, toi. Zunächst habe ich die Begriffe Segnen, Fluchen, Bannen, Zaubern nach abnehmendem christlichen Gehalt angeordnet. Es fällt besonders bei Segnen, dialektal auch Seinen, ins Auge, dass die eindeutige und unproblematische Etymologie auf Lateinisch Signare und damit christlichen Ursprung weist, ganz so wie Benedeien und Benedizieren. Zunächst ist es Gott, der segnet. Als Stellvertreter Gottes auf Erden segnet auch der Priester, indem er Gutes auf gute Art spricht, das heißt ja benedizit. Der Mensch kann sich Gottes zum Segnen bedienen, wenn er gesegnete Mahlzeit wünscht. Man sagt einen zum Schwert gesegnen, im Sinne von ihm die ritterliche Schwertweihe erteilen. Insbesondere war der Segen auch mit dem Abschied im buchstäblichen und übertragenen Sinn verbunden. Wenn man etwas sagte, das zeitliche Segnen, wenn man die Welt verlässt und stirbt, das heißt als Abschiednehmender, das Zurückbleibende segnet. So kann man von einem König sagen, er regierte das Königreich viel Jahre mit Ehre und Gelindigkeit, bis dass er endlich mit Nachlassung eines guten Namens die Welt gesegnet. In diesem Sinn kann man durch das Kreuzzeichen sich segnen. Auch im ironischen Sinn, wie es Gretchen von sich sagt im Faust, und segnet mich und das so groß und bin uns selbst der Sünde bloß. Insbesondere sagt man auch jemanden das Bad gesegnen, weil nach alter Lehre das Bad in einer Grenzsituation stattfindet. Mit einem Bein ist man noch auf der Erde, mit dem anderen schon im Wasser. Es muss nicht immer heilsam sein. Das mittelalterliche Badewesen, das unseren Sauna ähnelte, galt oft als extrem sündhaft und gefährlich. Gelegentlich, gar nicht so selten, wurde im Bad gemordet. Und mit der Axt habe ich ins Bad gesegnet, sagt Konrad Baumgart in Wilhelm Tell im ersten Akt. Insbesondere vertreibt das Segen böse Geister und Anfechtungen, wie wir aus dem Leben des heiligen Benedikt ersehen können. So er, Sanctus Benedictus, in dem Wald war's, da flog ein Amsel vor ihm hin, und er gedacht, was ist das? Das hast du vor mir gesehen. Und er segnet sich mit der Hand. Da verschwand sie, da merkt er, dass es ein Gespenst war. Wenn der Teufel segnet, wie Luther schreibt, dann natürlich nur vor Gott. Können Sie, Luther Zitat, die Diener des Teufels nicht mehr, so stopfen sie die Ohren und segnen sich davor vor dem Evangelium als für den ärgsten Teufel. Im wörtlichen Sinn des Benedizere, des Gutredens, kann der Mensch, wenn er Gott preist, ihn auch segnen. Das ist ein spezifisch semitischer Gebrauch des Wortes segnen. So heißt es, o Gott, gesegnet siehst du. Nun sehe ich wohl, dass alle die, so in dich hoffend, nicht verlassen werden und ja, segnen will ich Gott und loben ohne Unterlass. Psalm 18, 86. Sprichwörtlich sagte man in der frühen Neuzeit, vor dem Teufel kann man sich segnen, aber nicht vor einem bösen Weib. Ja, eigentlich ist das Segnen ein sündhaftes Verfahren der alten Weiber. Denn, so heißt es im Teufelsnetz, ein altes Weib, das Kurpfuscherei treibt, beherrscht mehr Arzien, also Arzneien, denn an der Meister Tri und segnen und auch sprechen, also segnen und auch magische Rede. Signare, ein gutes, nämlich ein Kreuzzeichen machen, im Sinn unseres heutigen Segnens, ist die vorherrschende Bedeutung, die allerdings fallweise per Antiphrasim in die Gegenbedeutung umschlagen kann. Darauf beruht, dass es dem Laien verboten war, das Vieh mit der Heiligen Schrift zu segnen. Ebenso galt es als heidnisch, wenn ein Laie das Feuer, die Wunden oder das Fieber segnete. In diesem Fall hat das Segenswort rein magische Funktion. Auf die Magie werde ich im Zusammenhang mit Zaubern noch zu sprechen kommen. Insgesamt dominiert bei Deutsch Segnen die durch das Lateinische vorgegebene christliche Bedeutung, im Gegensatz zu Neuenglisch Bless, das auf Altenglisch Blezian oder Blözian zurückgeht, hinter dem ein germanisches Blodison mit Blutheiligen, zu germanisch Blodam, Blut steckt, das man über die heidnischen Altäre, Opfer, Gaben sprenkelte und so weiter. Das neuenglische Bless hingegen ist also ganz dem Zauber mit Blut und dem Heidentum entwachsen. Das neuenglische Bliss, die Seligkeit, ist übrigens nicht verwandt. Es gehört zu Althochdeutsch Blidi, vergnügt, fröhlich, das aber auch wieder die Freuden der Seligen bezeichnen kann, die nach Ottfrieds Evangelienbuch im 9. Jahrhundert vergnügt im ewigen Leben sind, Blide in dem ewigen Liebe. Ganz aus germanischem Wortmaterial heraus entwickelt ist Weihen, Wihan, germanisch, zu einer Wurzel Wich gehörig, die schon im Indogermanischen Sakralbedeutung hatte. Vergleiche lateinisch Victima, das Opfertier, und die ich hier gerne dem Segnen gegenüberstellen möchte. Diese Wurzel verbindet die vorchristliche Sakralrede mit der christlichen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich da zum Anfang komme. Ich brauche jetzt Bild 1. Bild 1 ist die Spange von Nordendorf bei Augsburg aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Hier stehen in Runen die drei Namen. Zeiger haben wir nicht, der macht nichts. Naja, gut, also ich drehe die Fibel einmal um. Wie mache ich das hier?
Mit dem Pfeil des
Meer. Aha, okay. Gut, jetzt habe ich sie umgedreht und hier stehen die Namen und hier sieht man Logathore, Wodan, Vigi, Sonar. Also das ist hier oben. Also das ist hier Sonar und so weiter. Das sind diese Vigi, Vigi, Sonar nochmal hier, ja, und um Logathore. Also es ist die Frage, was das bedeutet. Drehen wir die schon umgedreht? Ja. Auf der berühmten Spange haben wir diese Namen. Darunter steht dann aber Leovini, in der anderen Richtung geschrieben, in der Kopf stehen, aber Leovini. Das ist offenbar der Schenker oder der Beschenkte oder die Schenkerin und die Beschenkte. Das Geschlecht ist problematisch. Und das ist erklärt, das Problem mit, bei dieser Spannung ist, ist das Wort Logothore. Wir haben sonst nämlich für diesen Gott keinen Namen im skandinavischen Tradition. Wir Skandinavisten können nicht viel damit anfangen, denn die Erklärung als Lokeheite, also Heide ist der Beinamen einer Gottheit und so weiter im Altnordischen. Der Name Lokeheite, Lothur, macht sprachliche Probleme. Hält man aber die Inschrift für Vorarlthochdeutsch, so kann man mit meinem Freund Klaus Dübel in Göttingen an das angelsächsische Klosenwort Lochror, Zauberer, arglistig, betrügerisch erinnern. Die apotropäische Spange hätte also die germanischen Hauptgötter Wotan und Thonar als arglistige Zauberer bezeichnet und hätte dadurch im Dienst der Mission gestanden. Im Laufe des 7. und frühen 8. Jahrhunderts muss dann bei uns das Element Wich den Geruch des Heidnischen völlig verloren haben, denen Ortsnamen wie Weihenstephan seit etwa 1000 belegt, ist es ja gleichbedeutend mit Sankt. Aber schon im gotischen Vaterunser betete man Vichnei Namo Thin, geheiliget sei dein Name. Es ist dann spezifisch für den katholischen Kultus und wird daher von Luther gemieden. Der strenge Begriff der Weihe wird erst erreicht, wenn der Segen von einer Gemeinschaft oder in ihrem Auftrag erteilt wird. Die Entwicklung der deutschen Kultur entsprechend ist diese Gemeinschaft in alter Zeit stets, in neuerer überwiegend die christliche Kirche, so heißt es im deutschen Wörterbuch. Freilich kann ein Protestant, die vor allem wenn in der Schalke im Nacken sitzt, die katholische Weihung anzweifeln, so etwa wenn der schelkische Fischart sagt, darum verfaulen den deutschen Totenköpfen die Zehnt am letzten von wegen des Weins Weihe. Wer es nicht glaubt, versuch's. Also die Totenköpfe, die Zähne verfaulen, weil die Katholiken eben Wein zu sich nehmen. Das allgemeine Wort für das Numinose ist heilig. Ist aus Heilagas oder Heiligas, das auch hier noch erwähnt sei. Dem mit dem Ableitungssuffix Gas gebildeten Wort liegt heil mit der Grundbedeutung gesund ganz unversehrt zugrunde. Also sowohl Englisch whole als auch holy. Im urgermanischen neutralen Heilam sind vielleicht zwei verschiedene, aber wohl letztlich verwandte Wurzeln zusammengefallen. Die eine ergab angelsächsisch heil, heil, gesund, die andere angelsächsisch heil mit der Bedeutung Glück, heil, Segen. Das ist Neuenglisch hail. Hat ein gutes Etymon in kömmrisch, also in der keltischen Sprache, keul. Keul ist das Vorzeichen. Schicksal. Bei der Wurzel heil können wir übrigens sehr schön das Sakraltabu beobachten. Griechisch Soter, Retter, wurde in althochdeutscher Zeit als Heiland bezeichnet. Denken Sie an das Bild von Christus als Arzt der Seele. Bis heute hat dieses Partizip Präsentis, denn ein solches ist es ja, den althochdeutschen Bindevokal A erhalten, während wir im profanen Kontext längst heilend sagen. Nun gab es aber auch ein Nomen, das heilend, das aber nicht den Salvator, den Heiland bezeichnete, sondern eine Binde, die sie der Wundarzt verwendete. Also einen Verband. In der sakralen Bedeutung hat das Wort bis heute sein archaisches althochdeutsches A, im profanen Kontext das moderne mittelhochdeutsche, neuhochdeutsche E. Es gibt Missedaten, bei denen von den Opfern ein Heilallgeschrei oder Heilachgeschrei erhoben werden musste, um sie rechtlich ahnden zu können. Es ist ungefähr so das, was wir mit Zeter und Mordio schreien meinen, eine bestimmte Form des Gerüfts. Das ist der Terminus technicus im mittelalterlichen Recht. Zeter, 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 Mordio, oh ihr lieben Tiere, lauft zu. Zeter wird aus zieht her, zieht her, kommt her erklärt. So heißt es 1388 in der Hessischen Wetterau. Die Bürger sollen Rügen zu den Drien gerichten, drei Stücke, Wonden und Watschar, Heilalgeschrei und Diebstahl. Drei Dinge sollen die drei Gerichte zum Handeln bewegen, Wunden und Watschar, das Heilalgeschrei oder Diebstahl. Die Watschar ist das Zerreißen der Kleider, die im Mittelalter stets mit einem Gewaltverbrechen verbunden sein musste. Das nächste Wort auf unserer Speisekarte ist Fluchen. Die Vorstufe dieses Verbs hatte im Urgermanischen Reduplikation, vergleiche lateinisch canare, cecchini, singen, nicht? Die indogermanische Bildungsweise, vor allem des Perfekts, die es auch in vielen anderen Tochtersprachen wie Altindisch, Griechisch, Keltisch gab, ist im Gotischen, also in der Sprache Wulfilas aus dem 4. Jahrhundert, noch erhalten. In allen anderen germanischen Sprachen geschwunden, aber nicht verschwunden. Da sich Reste dieser Bildungsweise im Altsächsischen, im Altnordischen und auch im Althochdeutschen erhalten haben. Im Gotischen heißt das Verbum von Fluchen Flokan. Im Präteritum, also redupliziert, Feflog. Ich fluchte, ich Feflog. Das heißt aber nicht fluchte, sondern ich betrauerte. Die indogermanische Wurzel begegnet auch, das sieht man jetzt deutlich in Bezug zur Trauer, in lateinisch plaga, Schlagwunde, plangere, an die Brust schlagen, trauern. Dort heißt es aber, im Lateinischen heißt es aber im Perfekt planxi. Die Reduplikation ist also im Lateinischen bei dem Etymon von Fluchen verloren, in dem hier viel archaischeren Gotischen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus erhalten. Das Verbum bezeichnet die alte Geste der Verzweiflung. Die mediterranen Völker schlagen sich an die Brust, wir schlugen früher die Hände über den Kopf oder vor der Brust zusammen. Im Angelsächsischen Flokan, Beifall, Klatschen, im Altsächsischen Flokan, Verwünschen und im Althochdeutschen Fluchen, Verfluchen, im Altnordischen ist die Wurzel ausgestorben, sehen Sie alle möglichen Spielarten der Bedeutung dieses Worts. Wir sehen, wie ein germanisches Verbum von zunächst in eher neutraler Bedeutung Hände zusammenschlagen in den einzelnen Sprachen eine religiös-christliche Sakralbedeutung erhält, die überall außer im Angelsächsischen negativ konnotiert ist. Man könnte auch versucht sein, Fluchen mit Flehen zu verbinden, doch das Gotische zeigt, dass die beiden Verben nichts miteinander zu tun haben. Fluchen geht, wie gesagt, auf Flokan zurück oder entspricht gotisch Flokan, Flehan entspricht im gotischen Flehan, trösten. Der Fluch kann natürlich Gegenstand vieler Sprechakte sein. Sehr selten ist der Fluch ohne Objekt. Sie geben gute Wort, aber im Herzen fluchen sie, heißt es im Psalm 62. Sie fluchen und wünschen, dass sich die Sonne dafür entfärben möchte. Im Saufteufel von 1559. Nur mit Akkusativobjekt, mittelniederländisch. Sie flieg herselben in die Vatermäde. Sie fluchte ihrer selbst und des Vaters. Oder mit Dativ und Akkusativobjekt, Ostmitteldeutsch, fluchte ihm das fallend Übel an, die Epilepsie. Er hat ihm die angezaubert, angeflucht. Oder nur mit Dativ, es wäre dir Fluche, der sie verflucht, sagt Walter von der Vogelweide. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben, heißt es 2 Moses 21, 17. Man kann jemanden Arm und Fluch und Arm und Bein abfluchen, die Nase aus dem Gesicht fluchen und im Gargantua Fischerz wird dem Teufel ein Bein aus dem Arsch und das linke Horn vom Kopf geflucht. Also die große Gewalt des Fluches. Auch sonst gibt es viele Redensarten mit Fluchen. Es folgt eine kleine Auswahl. Man flucht die Sterne vom Himmel herunter. Wenn man flucht über dem Fische, so fängt man nichts. Wer im Schießstand flucht, muss eine Geldstrafe erlegen. die fluchen wie ein Donnerwetter sind. Jemand flucht wie ein Roter oder ein polnischer Jude, wie ein Kesselflicker, wie ein Zinngießer, wie ein Schipper, wie ein Fuhrmann, ein Karrenbinder, ein Kohlenfahrer, ein Gendarm, ein Major, ein Luzerner. Die fluchen und schwören wie die Türken und Landsknecht. Der flucht von Teufelsloch und Donnerkeil. Dieser flucht, dass dem Teufel bang wird. Ein anderer flucht, was das heilige Zeug hält. Alles Gewitter hat er vom Himmel heruntergeflucht. Man kann beim heiligen Wort fluchen. Wir beobachten die Tabuisierung heiliger Wörter wie Sacrum in Mittelniederländisch. Sugerti, Sacrati, Pepperkook. Ist das den Decker geflucht? Also Sugerti, Sacrati für Sacrum, also entstellt. Pfefferkuchen, ist das nicht hübsch geflucht? Das ist eine halb scherzhafte mittelniederländische Bildung. Fluchen hilft nichts, beten schadet nichts. Fluchen läutet dem Teufel zur Messe, fluchen und wünschen geht viel in einen Sack. Man kann lange fluchen, ehe man einen Vaterunser beisammen hat. Er flucht alle Sterne vom Himmel herunter. Er flucht, dass sich die Erde auftun möchte. Mit dem Verbum fluchen bildet man allerlei Komposita. Zum Beispiel in Luxemburg einer, der viel flucht. Ein Fluchhart ist ein Fluchert. Der Mund, mit dem geflucht wird, ist das Fluchmaul, dem Albrecht im Fluch-ABC rät, da reckt deine Ohren wohl her, du durchteufeltes Fluchmaul, lass den Teufel mit deinen Fluchen unverworren. Also lass ihn, beschäftige ihn nicht, störe ihn nicht. Weil der Fluchende die Aufmerksamkeit des Teufels auf sich und die Umwelt zieht. Das Verbum bannen ist mit Ausnahme des Gotischen in allen germanischen Sprachen belegt. Die Bedeutung ist immer aufbieten, befehlen, verbieten, ächten. Was natürlich auch durch das Nomen Bann ausgedrückt wird. Die indogermanischen Verwandten bezeichnen ein feierliches Sprechen, wie lateinisch Fari oder bezaubern, beschwören, wie russisch Operati. Das urgermanische Verbum bannen hat im Präteritum retupliziert. Ich bannte hieß also in der Völkerwanderungszeit ek bevan. Die wichtigste Bedeutung ist feierlich zusammenrufen, ein Gericht eröffnen oder hegen. Hegen deswegen, weil das Gericht ursprünglich durch einen Haag eingehegt war und dieser Haag wieder durch eine Linde repräsentiert sein konnte. Ja, solche Linden sind heute da und dort noch zu sehen. Etwa die Göttinger Linde, die Sie hier sehen, unten ist die Winterform und hier eine Szene aus dem Mittelalter, wo Sie sehen, wie unter der Linde, was da alles stattfindet. Einerseits hinten wird geschmaust, anders verstehen wir eher, andererseits ist vorne eine Gerichtssitzung, alles unter der Linde. Die Linde macht das sozusagen rechts. Kräftig. Solche Linden sind heute noch da und dort zu sehen, etwa diese Göttinger oder die in Mönchengladbach. Manche sind bis 1000 Jahre alt, werden aber oft überschätzt in der Literatur. Eine andere Linde ist die Tanzlinde. Unter den Linden tanzte man, wie Albrecht Dürers Vater 1455 in Nürnberg. Und in die Linden selbst baute man gelegentlich etwa in halber Stammeshöhe Böden ein, um sie bei Festen als Tanzlinden zu verwenden. So in Sachsenbrunn in Thüringen oder wie hier in Limmersdorf in Oberfranken, wo sich auch ein Tanzlindenmuseum befindet. Das hat mit der Linde als Baum der Liebe zu tun. Wichtiger als die Liebe war aber Ehe und Nachwuchs. Bei der Entstehung der Ehe hatte die Linde die Mehrfachfunktion. Brautschau beim Tanz unter oder in der Linde, Verlobung bei der Tanzlinde, also Brauttanz in der Tanzlinde, alles unter strenger öffentlicher Aufsicht. Nur en passant erwähne ich die alte Linde von Staffelstein in Bayern. in deren gehülltem Stamm ein Reiter Platz hatte. Also in den Franzosenkriegen hat ein Krieger sein Ross getummelt in dem hohlen Stamm der Linde von Staffelstein. In ihr fand man angeblich ein prophetisches Gedicht. Bäume sind ja allwissend, fast allwissend, denken Sie an den Lord of the Rings und Fangorn dort selbst. Das Gedicht wurde aber erst nach dem Ersten Weltkrieg bekannt und in der Hitlerzeit überarbeitet. Ich habe mal drüber etwas geschrieben. Was dazu im Internet steht, dürfen Sie nicht glauben. Heute gibt es im Staffelstein nur noch den Hüter des Feldes. Das ist unten diese kleine, wesentlich jüngere Linde, die also im Feld steht und auch jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr stehen wird, weil sie voriges Jahr die Blätter einen Pilzbefall hatten. Im althochdeutschen Endzeitgedicht von 870, dem Muspili, heißt es: So der machtige König, das Machal gebannet, wenn der mächtige König, gemeint ist Gott, das Gericht einberuft. Im 14. Jahrhundert heißt es im Bremgarten im Aargau: Und nimmt der Altschultheß ein Fürsprechen im Namen der Räten und bannet denn das Gericht. Dann nimmt der alte Bürgermeister im Namen der Räte einen Anwalt und eröffnet, also er bannt das Gericht. Um 1560 ist es in Niederösterreich: Der Richter soll das Banndeiding bannen, dass keiner mit dem anderen in Ungurten nichts zu schaffen hat. Anrecht. Also der Richter soll das Banngericht einberufen, sodass keiner mit dem anderen ohne Recht etwas im feindlichen Sinn zu schaffen habe. Bei der jährlichen Gerichtssitzung sagt der Einberufende: Ich tun Bann und Frieden dem freien Jahrgedinge. Ich befehle dem jährlich stattfindenden Gericht Bann, also die Einsetzung und Frieden. Der Friede wird gebannt, indem man jemandes Rechtssache und deren Verhandlung unter Gerichtsfrieden stellt. Im 14. Jahrhundert sagte man: Breche den Mann den Frieden, der an ihm gebannet ist, da trägt ihm an Sinn lief und an Sinn gut. Also wenn ein Mann den Frieden bricht, der auf ihm gebannt ist, also der sich auf ihn bezieht, dann geht es an sein Leben und an sein Gut. Für die Einhaltung des Gerichtsfriedens bürgt man mit seinem Leben und Gut. In Niederdeutschen hieß es eine Jichte bannen, für eine gesetzliche Übergabe vornehmen. Jichte ist das niederdeutsche Wort, in dem Fall für Gift, also Gabe. Eine gesetzliche Übergabe vornehmen, also eine Gabe zum Gesetz erheben. Deutsch bannen ist durch feierliche Erklärung zuweisen, gerichtlich bestätigen, eine Sühne bekräftigen oder absprechen, zum Beispiel Eigentum oder Recht. Insbesondere ist bannen auch die Vorladung von Amts wegen. So sagt man von einer Person, dass man sie nirgendwohin soll weder laden noch bannen, nirgendwohin vorladen soll. Eine der wichtigsten Spezialbedeutungen ist jemand zum Heerbann aufrufen. Im Latein des 7. Jahrhunderts: Sic vis in hoste bannitus fuerit. Durch die Rechtssprache ist bannen auch ins Latein gelangt, wo es als Verbum der I-Konjugation bannire behandelt wird. Unter Strafdrohung wird etwas befohlen, geboten oder verboten. Das hieß bannisieren oder bannen an des Gerichts Stab. Ein gebotener Feiertag war ein gebannen Viertag. Das Stadtrecht berechtigt im 14. Jahrhundert, Gnad und Ungnad zu geben, zu nehmen, zu henken und zu ertränken, zu bannen und zu pfänden. Also man hat das Recht der Stadt, gibt der Stadt das Recht zu geben, zu nehmen, aber auch zu jemandem zu hängen, zu ertränken, zu verbannen oder zu pfänden, Eine Bannstadt ist durch gerichtliche Satzung zur Stadt erklärt. Zum Beispiel ist das Aachen, Frankfurt am Main, Meißen, Soest. Sie dürfen sich aber das nicht unbedingt so groß vorstellen. Deswegen kann dann auch eine ganz bestimmte Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Landshut im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz sein. Wenn Sie dieses hübsche, das ist das, die Ortschaft Bann, und so sieht sie heute aus. Die oben thronende Burg ist verfallen, die gibt es gar nicht mehr, die ist fast eben und also der Rest der Kirchturm ist noch da und so weiter. Es ist ein ganz kleines Gebilde, was aber durch den Bann sozusagen das Recht einer Stadt hat. Der neue Landstuhl weist auf den, der Name Landstuhl weist auf den alten Sitz des Landgerichts hin. Was der Franzose mit einem Terminus der Merowingerzeit Banlieue Vorort nennt, war die Bannmeile. Das zweite Wort ist gallisch Leuga, die Meile, um einen größeren Stadt herum. Der rückfällige Wilddieb ist mit Ruten auszustreichen, nochmals in seines Fleckens Markung zu bannen. Der Mittellose wird aber in dieser Bannmeile nicht geduldet. Welcher kein Pfand noch Geld hat, den beut man aus. Dem gebietet man, die Stadt zu verlassen. So heißt es 1462 in Landshut. In Brügge geschah dies mit Glockengeläut und um Öffentlichkeit, also die Voraussetzung des Rechts, im Mittelalter herzustellen. Alles, was der allgemeinen freien Nutzung entzogen ist, heißt gebannen. Also gebannen Korn, Wald, Gras, aber auch Fische sind gebannen Gurt dessen, der die Fischereirechte hat. Also die Bannus, wie das auf Lateinisch heißt, besitzt. Man konnte also sagen, Herr, so sonnt unsere Hölzer gebannen sind vor allem denen, die uns außer diesem Hofe gesessen sind. Also so sollen die vor all denen bewahrt sein durch Bann, die außerhalb dieses Hofes sitzen. Bannwarte hatten als Aufseher, das Felde in unserem Banne und unseren Stadthölzern zu bannen. Besonders auf den Mühlen lag ein Bann, der bewirkte, dass die Dörfler sollen sein gebannt auf der Mühlen und nirgends mal anders zu mahlen. Also Kornmahlen ist eine Dienstleistung, die ich in Ermangelung einer besseren Parallele mit Haarschneiden oder Benzintanken vergleichen möchte. Stellen Sie sich vor, Sie wären vom Gesetz her verhalten, nur an einer bestimmten Tankstelle und nur bei einem ganz bestimmten Friseur aufzusuchen. Das waren die mittelalterlichen Vorstellungen des Banns. In all diesen Fällen erkennen wir im Bann eine im Grunde innere, aber auch äußerlich wirksame Kraft, die ein relativ kompliziertes Rechtssystem bildet, das von einem nominosen Kraftträger beherrscht ist, dem aber auch solche Mächte unterstehen. Im Volksglauben gibt es bestimmte Kraftträger, die andere einen Bann auferlegen, der im Polynesischen Tabu heißt, ein ihnen bekanntes Wort. Immer setzt der Bann eine gewisse, letztlich nominose Autorität voraus, die in der mittelalterlichen Magie, zum Beispiel im Hexenwesen oder in der salomonischen Zaubereien und in salomonischen Zaubereien begründet ist. Die Hexe oder der Zauberer verfügen über eine magische Kraft oder Autorität, mit der sie einen Bann ausüben können, die aber selbst von einer höheren magischen Instanz stammt. Bei Hexen letztlich vom Teufel, bei anderen Magiern von einer Autorität, wie etwa Salomon, im Verständnis jüdischer und christlicher Zauberer. Ein Vergehen an dieser Autorität bewirkt einen Fluch, der sich durch Unheil materialisieren kann. Jetzt habe ich mehrmals das Wort Magie verwendet, das altiranische Wort für das Geheimwissen der Priesterkaste, der Magier, altpersisch Magusch. Die Wurzel Mag bedeutet ungewöhnliches Vermögen. Es steckt ja auch etymologisch in unserem Vermag und Macht. Der Magier glaubt an eine geheime Sympathie zwischen den Kräften und Dingen, in die er durch die verschiedenen Formen der Zauberei eingreifen kann. Das altpersische Wort hat sich vor allem durch die Astrologie, durch die Kabbalah mit ihrem Zahlenzauber und durch die Alchemie durchgesetzt. Allerdings in dieser Form natürlich nicht im Volksaberglauben. Ist der Herr, der über den Bann gebietet, nicht der Teufel, sondern eine magische Autorität wie Salomon, der Gott der herrschenden Hochreligion, in unserem Fall des Christentums, so bewirkt das Vergehen an dieser Autorität einen Fluch, den wir Exekration nennen, und die Auferlegung einer bestimmten genormten Strafe oder Buße. Der Schwabenspiegel 1275-87 spricht von Bannen beim Höchsten, also Bannen mit der höchsten göttlichen Autorität. Legt der Magier den Geistern oder Dämonen selbst einen magischen Zwang auf, so heißt das Theurgie. Bekanntlich kann aber auch der Bannfluch als willkürlich angesehen werden, wenn Walter von der Vogelweide sagt, sie birnen, die sie wollten und nicht, die sie sollten. Sie bannten die, die sie wollten, ganz nach Lust und Laune, nicht, die sie hätten sollen, bannen sollen. Ja, als letztes werde ich mich jetzt dem Wort Zauber zuwenden. Sehen wir unter diesem Wort in Adelungswörterbuch nach, so finden wir erstens Wirkungen durch Hilfe der Geister, besonders der Bösen, hervorbringen, als ein anständiger Ausdruck für das niedrige Hexen, zaubern können, Schlösser, Wetterzaubern und so weiter. Zweitens figürlich durch einen hohen Grad der Reize hervorbringen. Der mächtige Blick fährt in die Seele und zaubert da, was er will. Das ist dann der Charme, genannte Zauber, aus Carmen. Wir befinden uns damit im sogenannten Sinnbezirk des Wunders. Während das Wort Wunder einen klaren und überzeugenden indogermanischen Anschluss hat, es gehört mit Wunsch zusammen zur indogermanischen Wurzel Wen, lieben haben und ähnliche Bedeutungen, die auch in Venus steckt, ist die Wortsippe von Zaubern die für uns interessantere, auch deswegen, weil sie keinen solchen Anschluss hat und daher entweder schon vorgermanisch autochthon, aber nicht etwa keltisch oder wahrscheinlicher eine germanische Neubildung sein muss. Sie ist wohl im Gotischen zufällig nicht belegt, weil in den erhaltenen Teilen der gotischen Bibel das griechische Wort Mageia nicht vorkommt. Althochdeutsch Zauber, Zaubert, Zauber, Zaufer, Mittelniederdeutsch Tofer, Angelsächsisch Derver, Altnordisch Taufer sind alle bis auf das Neotum, also nordische Neutra. Das nordische Femininum ist meines Erachtens aus dem neutralen Plural, der ja auf A ausging, umgedeutet worden. Es hieß also, wie noch Mittelhochdeutsch, das Zauber. Doch bereits im 13. Jahrhundert tritt die uns geläufigere maskuline Form der Zauber auf. All diese Formen gehen auf urgermanisch Taufra und Taubra zurück. Immer sind damit Zaubermittel gemeint, die natürlich im Fruchtbarkeitszauber sehr anderes sind als im gegenteiligen Zauber, wenn jemandem Unfruchtbarkeit angehext werden soll. Welches ist die ursprüngliche Bedeutung? Nun, hier hilft das deutsche Wörterbuch weiter, denn es weist darauf hin, dass das angelsächsische Derver, Minium, Color, Color Phoenicius, das heißt Rötel, also Bleioxid oder wie man neuerdings sagt, Orthoplumbat, ist. Diese phönizische Farbe, die ihren Namen nach dem phönizischen nach der Purpurschnecke hat, wurde zum Beispiel von Albrecht Dürer, oder von Edgar Degas, ich zeige die Bilder deshalb her, weil die Farbe heute verboten ist als giftig Quecksilberprodukt. Also das ist noch das gute alte, der Rötel bzw. Bleioxid oder Mennige. Minium oder Mennige sind aber schon aus steinzeitlichen Gräbern und der Ausmalung der Runeninschriften bekannt. Dabei darf man mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass diese Verwendung der roten Mineralfarbe darauf zurückgeht, dass man ursprünglich an Blut dachte. Ich glaube nun nicht, dass die Verdrängung des Blutes durch Männige irgendwie ein Ergebnis der Spätzeit ist, beziehungsweise in Skandinavien mit dem Christentum zu tun hat. Denn das Substitut drängt sich schon dadurch auf, dass es immer rot wie frisches Blut bleibt und nicht wie dieses unansehnlich wird. Also oben Striche mit Männing und unten also einen Brocken, wie man ihn findet. Also Reutel. Die Priester oder Magier der Altsteinzeit haben das gewiss bedacht, wenn sie Blut, das sie durch Menschen oder andere Opfer gewonnen hatten, durch die Sakralfarbe Männige ersetzten. Auch bei den Runen scheint ein mir priesterliches Zweckdenken vorzuliegen. Die mineralische Runenfärbung ist meines Erachtens kein Indiz, dass man vom blutigen Opfer abgekommen sei, sondern nur dafür, dass man das beständige Bleioxid wegen seiner andauernden blutevozierenden Farbe vorzog. Die Zauberhandlungen des germanischen Altertums können in vielfacher Weise eingeteilt werden. Ich nenne nur recht unsystematisch. Das Zaubergeskript oder das Phylakterium, den Zauberspruch, die Incantatio, und das Zauberlied, die Thessala Carmina, weil sie vorhin in Thessalien gesungen wurden, was ja eine berühmte Handlung von Apuleius ist. Die Zauberhandlungen Maleficia, weil sie schädigen, insbesondere die Beneficia, die Zubereitung von Gift und Liebestränken, die mittellateinische Bibere hießen, die Divinationen, das Wahrsagen, die Fascinatio, der böse Blick, alles, was mit Prestigia, Blendwerk bezeichnet wird, natürlich auch die Gespenster, die Monstra, besonders die Nachtfahrten von guten und bösen Dämonen, die Ehebündnisse guter Dämonen mit Menschen, die Verwandlung in Tiere, das Verbum wenden mit all seinen abgeleiteten Formen, wie verwandeln, wandeln, Wandlung und so weiter, wäre ein eigenes abendfüllendes Thema. Eine altdeutsche Bezeichnung für Gespenst war Getwas, zudem vielleicht das in Westfalen gebräuchliche Wort Dus für den Teufel gehört. Es ist sehr alt, denn schon Augustinus hat ein Dusius den Kelten zugeschrieben als Dämon. Ob nun keltisch oder germanisch, es lebt meines Erachtens in dem deutschen Daus weiter, wenn es nicht die Zwei beim Würfeln oder im Kartenspiel bezeichnet. Wir kennen es auch noch als archaischen Ausruf der Verwunderung im Sinne von Ataschaust her oder des Schreckens. Der Daus, der Henker, der Teufel, das ist der Daus, der Dauz. All diese Ausrufe und Flüche sind als unmittelbare Äußerungen des Affekts sehr variabel und dadurch wenig genormt und zum Teil auch der Mode unterworfen. Der Fluch Ei, der Daus ist heute wohl kaum mehr zu hören.
Ich kenne das. Ich habe das gehört.
Ich sage es auch selber, aber das ist natürlich nur aus philologischen Gründen, ja, damit es nicht ausstirbt. Ja, natürlich gibt es schon noch, aber es ist im Abkommen. Ne? Er wird da. Ja, nach etwa 1000 beginnt sich der mittelalterliche Auffassung vom Teufelsbündnis, insbesondere aber die Teufelsbuhlschaft auszubilden, und wird die Zauberei als Magie im antiken Wortsinn beziehungsweise mit einem nach der Sekte der Katharer gebildeten Wort als Ketzerei angesehen. Dazu kommt noch das gesamte Hexenwesen mit seinem Schadzauber. Das ist die Welt der Höllenzwänge, der kabbalistischen Literatur, eines bedenklichen Scutum Moses, also Schild des Moses, der Brüder, der Bücher Jesirach, Schöpfung und Zohar, Glanz aus der Kabbala. In diesem magischen Umkreis, freilich durch Halbgelehrsamkeit und oberflächliches Verständnis entstellt, erwächst unter fälschlicher Berufung auf Aristoteles zum Beispiel die magische Alchemie des Krateus, Filius Philosophy, die ältesten alchemistischen Traktate in einer germanischen Sprache, Mittelniederfränkisch, aus dem 14. Jahrhundert, die ich 1992 hier edierte. Oft bedient sich der Zauber der Schrift, so schon in der Runenzeit, etwa von Christi Geburt bis ins Frühmittelalter, später der auf der Lateinschrift beruhenden Schrift, wobei diese selbst in ihrer Funktion als materialisierte Aussage oder Mitteilung selbst in einem illiteraten Umkreis eine Art Zauber ist. Dabei ist als eine Spezialform des Zaubers der Zahlenzauber nicht zu vergessen. Schon der Runenmagie kann numerischer Zauber zugrunde liegen. Sie sehen hier das Horn von Gallehus, das im 18. Jahrhundert gefunden wurde, inzwischen schon wieder gestohlen ist. Und es gibt zwei Hörner übrigens, es ist hier das mit der Runenschrift darauf, das heißt, als zweites gefunden wurde. Und hier sehen Sie eben oben die, oben heißt das jetzt hier ganz rechts, die Runenschrift und unten die Figuren, darüber könnte man lange reden, was das bedeutet und so weiter. Es geht jedenfalls noch in die heidnische, germanische Zeit zurück. Und was steht nun hier? Das sind die transkribierten Runen. Sie sehen hier eine der berühmtesten Runeninschriften. Ech Chlevergast die Holtingar Horna Tawino. Ich, Chlevergast aus Horn, mach, oder Chlevergast, das ist ein langes, pardon, lange sie. Ech Chlevergast aus Horn, aus Holt, machte das Horn. Lüfte dir Geheimnis, wenn man den 24 Runen im älteren Runenalphabet, das man Fussag nennt, jeweils eine Zahl zuweist. Also F, Fehu, Phi ist die Nummer 1, Fussag U ist Uras, der Auroxe ist Nummer 2, Thorn, Dorn 3 und so weiter. Es zeigt sich dann, dass die unscheinbare Herstellerinschrift eine Zifferensumme bildet, die durch die Zahlen 3, 5, 8, 13 teilbar ist. Das sind Zahlen, die den sogenannten goldenen Schnitt bilden. Der ist A zu B, wie B zu A plus B. Natürlich haben die, stimmt natürlich nicht ganz, das ist klar, weil 3 zu 5 ist nicht wie 5 zu 8. Also nicht ganz, nicht? Wenn Sie die Innenglieder und die Außenglieder multiplizieren, sehen Sie, dass es nicht ganz stimmt, aber annäherungsmäßig schon. Natürlich haben die Runenzeichen dem Meister nicht den Gefallen getan, von sich aus die Ziffernsumme nach dem goldenen Schnitt zu ergeben. Er musste mit zusätzlichen eingepunzten Punkten rechnen. Und die haben wir auf der vorigen gesehen. Sie sehen hier zwischen den Runenzeichen um diese eingepunzten Punkte. Und es ist so, dass die Autoren, also die Auffinder schreiben, dass sie das ganz genau nachgebildet haben, und zwar punktim, also auf dem Punkt genau alles abgebildet haben, was auf diesem Horn steht. Und daher muss man bei der Berechnung, wenn man hier zum goldenen Schnitt kommen will, dann muss man natürlich die Punkte beibeziehen, weil ja die Runen selber, die Runentext ja einem nicht den Gefallen tut, gerade den goldenen Schnitt zu ergeben. Die Punkte sozusagen führen dazu, dass sich das Rechenexempel ausgeht. In diesem Zusammenhang muss ich kurz Johannes Hartlieb, sich ca. 1400 bis 1468 streifen. Er wurde in Wien zum Doktor der Medizin promoviert und war dann in München Leibarzt der bayerischen Herzöge. Hartlieb hat enorm viel geschrieben. Ein Kräuterbuch, ein Buch über Frauengeheimnisse, die sogenannte Secreta Mulierum, ein Buch von warmen Bädern, verschiedene Bücher über Alchemie, so ein Mondsage-Wahrsagebuch, aber auch ein Buch der Handwahrsagekunst und eines über Turniere, in dem deren Ausgang von der Onomastomantie, also von der voraussagenden Funktion der Namen, abhängig gemacht wird, der Name der Kämpfenden. die beiden Kämpfenden werden die Namen nebeneinander gestellt und dann wird aufgrund der Ziffernsumme errechnet, wer den Sieg gewinnen wird. Die Ziffernsumme meines Vornamens Helmut ist 79. Das ist natürlich keine schöne Zahl, weil eine Primzahl. Aber durch Bildung der Ziffernsumme gelangt man letztlich auf 7, was wieder eine Zahl von höchstem magischen Wert ist.
Wie kommt man von 79 auf 7?
Naja, 7 und 9 ist 16, 1 und 6 ist 7. Die letztliche Ziffernsumme ist einstellig, nicht? Also, also Sie können mir das nicht, mir die magische Bedeutung jetzt nicht absprechen. Ja, was wieder eine Zahl von höchstem magischen Wert ist. Falls Ihnen das läppisch scheint, kann ich Ihnen den Fall einer Dame nennen, der den Namen Elisabeth nicht mehr lieb war und die sich aus zahlenmagischen Gründen Jesus Quenaibim nannte. Ich war damals ehrenamtlicher Sachverständiger in Namensfragen auf Standesämtern der Gemeinde Wien und musste diesen neuen, ungewöhnlichen Frauennamen, Jesus Quenaibim, gegen ziemlichen Widerstand am Magistrat durchsetzen. Das war also eine Spekulation, also das ist natürlich ganz schwierig gewesen. Ich kann sich ja vorstellen, vor allem wenn es auf Bim ausgeht, schaut sie aus wie ein hebräischer Plural, Maskulinum. Und jetzt habe ich also, aber dagegen habe ich gearbeitet im Walisisch Gwen, die feminine Form für Gwyn, also weiß und schön und leuchtend und so ist. Und also es ist mir gelungen, hin und her, also jedenfalls den Amtsrat, die Amtsräte dazu zu bringen, sie den Namen anzuerkennen. Er hat eine Zahlensymbolik, die ich längst vergessen habe, also mit dem goldenen Schnitt zusammenhängt und so weiter. Jedenfalls, die Namensträgerin war eine sehr katholische Tirolerin, bestand aber trotzdem auf dieser ganz seltsamen Namensmagie. Die Zauberhandlung setzte einen Präzedenzfall voraus. Als Fohl und Wurtan einst in den Wald ritten, da verrenkte sich das Pferd eines der beiden seinen Fuß. Vergebens versuchten verschiedene Göttinnen und Götter den Fuß zu heilen, doch nur Wurtan konnte es, indem er sprach, Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, so wie sie zusammengefügt sind. Das ist der stark gekürzte zweite Merseburger Zauberspruch, der viele Probleme aufgibt, die uns aber hier nicht beschäftigen können. Aber das Interessante ist, dass er anscheinend in dieser Form indogermanisches Erbgut ist, jedenfalls bei mehreren anderen indogermanischen Stämmen überzeugende Parallelen hat. Wichtig ist der Wort Zauber und nicht etwa das Auflegen des Zauberverbands und die Tatsache, dass die magische Besprechung im Stabreim erfolgt. Fohl und Wurt, dann fuhren sie Holzer, da war sie, wo Fohl und das Balderis Fohl und sie Fuß berenkt. Also ich, Fohl und Wurt, dann fuhren sie Holzer. Da ist der Stabreim, Fohl und Fuß berenkt, also Fohlen, Fuß und so weiter, staben sich. Aber es ist natürlich etwas heruntergekommener Stabreim schon nicht die ganz ideale Form des germanischen Urzeits, des germanischen Altertums. Ja, also das ist das indogermanische Erbgut, das wir, da gibt es eine eigene Arbeit drüber, umfangreiche 700 Seiten, eines Kollegen, den ich im Moment vergessen habe, der deutlich zeigt, wie das über die Grenzen der indogermanischen Sprachen hinaus zusammenhängt. Während das Gebet, die Erfüllung eines Wunsches, in das freie Ermessen eines höheren Wesens stellt, versucht der Zauberspruch, dieses durch Präzedenzfälle zu erzwingen. Eine der wichtigsten Zauberaktivitäten ist der Wunsch. Und wenn Sie bedenken, dass hinter Guten Morgen und Guten Tag ein Wunsch steckt, so wird das einleuchten. Und so wie man frohes Neujahr oder schönen Geburtstag wünscht, so kann man natürlich jemanden auch einen baldigen Tod, dauerndes Sichtum, völlige Verarmung, einen gewaltigen Misserfolg und so weiter wünschen. Freilich werden diese Wünsche aus naheliegenden Gründen nicht offen ausgesprochen. Aber ich hätte gern einen Euro von jedem, der dem amerikanischen Präsidenten Unglück wünscht. Interessant ist aber, wenn man vor bestimmten Unternehmen Hals- und Beinbruch wünscht. Offenbar in der Erwartung, dass ein missgünstiges Schicksal, das gewöhnlich Wünsche in ihr Gegenteil verkehrt, stur genug sei, um sich täuschen zu lassen. Also man sagt, du mögest so wohlbehalten ankommen, das Schicksal ist dann missgünstig, dass sie nicht wohlbehalten ankommen. Wenn man sagt, ich wünsche ihr Hals- und Beinbruch, dann denkt das Schicksal, es muss es wieder umkehren und dann wird es eigentlich was Gutes. Nicht? Das ist so auch die Magie, die, wenn man so will, die logische oder auch materielle, fast materialistische Kraft dieses Denkens. Zum Wunsch bediente man sich bestimmter Formeln, aber auch aus bestimmten Werkzeugen, eines bestimmten Werkzeugs, nämlich der Wünschelrute, die auf Althochdeutsch Wünschelgerte hieß, also Wünschelgerte. Das war ein Gabelholz, ein Zwiesel, wie wir sagen, der zu bestimmten Terminen und meist aus der Hasel geschnitten werden musste. Die Wünschelrute wird in der mittelhochdeutschen Dichtung sogar als Bild der Gottesmutter gebraucht. Wenn Gottfried von Straßburg von Maria etwas sagt, sie sei der Inbegriff des Glücks und der Gnade ein Wünschelrute. Auch von der höfischen Liebe konnte man sagen, Minne ist der Freuden Wünschelrute, die aller Sorgen kürzet, im Rheinfried von Braunschweig. Höchst kurios ist aber der im älteren Deutsch gute Vergleich mit gut belegte Vergleich mit dem Penis. Er findet sich im Fastnachtsspiel, aber auch im Kanon Mediziner des Avicenna, wo es 1595 heißt, dass die Wünschelrute oben drucken ist an dem Haupt und dass sie die Mutter fast säugt. Gemeint ist, dass der Penis dem Uterus gleichsam säugt, obwohl er an der Eichel trocken ist. In der Pforte der Physiognomie lesen wir, welche Männer große Wünschelruten oder Scham haben, die sind eines harten und geringen oder törichten Verstands. Aber im 14. Jahrhundert wusste man schon, das wilde Senfkraut bringt das Harnwasser, also den Harn, und erweckt die Unkeusch, wann es stärkt den Wünschelstab. Um zur Zauberrute im eigentlichen Sinn zurückzukehren, früher für die Schatzsuche eingesetzt, wird sie heute fast nur noch vom Rutengeher und Wasserschmecker verwendet. Vorbilder waren in alter Zeit natürlich Moses und Aaron. Heute ist das Rutengehen modernisiert, zum Beispiel vom Bau der Dezernat der Stadt Salzburg, wie ich selbst beobachten konnte. Als ein unterirdischer Kanalverlauf in der Moosstraße punktgenau, genauer als durch die Pläne, vom Rutengeher eruiert wurde. Allerdings diente hier als Wünschelrute ein Stück sehr dicker Messingdraht, etwa von 1 mm Stärke. Wie Sie sicher wissen, wird ja heute in der Alternativmedizin und in der Esoterik die Zauberrute und ein Gegenstand vergleichbarer Funktion gerne benutzt. Nicht zu verwechseln mit dieser Magie ist die magische Kunst, die sich nicht anheischig macht, wirklich zu zaubern, wenn da der Übergang allerdings auch anfangs fließend war. Das letzte Bild, ein besonders hübsches. Hier sehen Sie ein ganz berühmtes Bild des Hieronymus Bosch, der sich ungefähr um 1500, das sich in Saint-Germain-en-Laye befindet. Es zeigt eine Vorstufe des heute noch bestbekannten Becher- oder Hütchenspiels. Heute glaubt natürlich niemand mehr an den Zauber. Es darf geschmunzelt werden. Natürlich, manche glauben ja doch daran, nicht? Und fallen dann rein, beziehungsweise bei anderen Gelegenheiten auch. Auch bei Bosch ist ein Zuschauer äußerst kritisch, während ihm von hinten ein Kleriker die Geldbörse fladert. Solche Zauberei ist, ich glaube, das ist ein, der Kleriker ist ein Schüler sein, Student sein. Solche Zauberei als eine Form der Artistik hat es bereits in der römischen Antike gegeben, aber ich habe sie hier bewusst weggelassen. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit sind es natürlich vorwiegend die Hexen, die für Zauberei sorgen. Im Deutschen galt die Hexe zunächst als auf dem Zaun reitende Zauberin. Spaßeshalber referiere ich Kants Etymologie des Hexenwortes aus Hokus Pokus. Er führt es ganz kurios auf die Anfangsworte des ersten und des letzten Wortes der Wandlungsworte zurück. Also Hok und Pokus, aber Pokus von hinten gelesen ist Supros. Und wenn Sie sich finden, Sie können da das Hokus Pokus sich zusammensuchen. Also das war die Erklärung Kants für dieses Wort. Natürlich, das Wort ist ein Buchstabenwort bei ihm, so wie Goethe, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, was aber als Tabuform durchaus denkbar wäre, denn man will ja den Zauber, den man fürchtet, nicht herbeizitieren. Also theoretisch wäre diese Erklärung ganz denkbar, wenn auch nicht übermäßig wahrscheinlich. Das Wort Hexe selbst beruht auf Althochdeutsch Harzusa im 10. Jahrhundert, dem entspricht Mittelniederdeutsch Hagedisse, wobei Hag ein Gebiet bezeichnet, das an ein Gehöft grenzt, aber nicht mehr zu dem Gehöft dazugehört. Daneben gibt es auch Zunritte, Mittelhochdeutsch, also Zaunreiterin, das genau dem altnordischen Tunrida entspricht und Zaunreiterin heißt. Das zweite Wortelement ist in Hagazusa, Hagzusa, also Zusa, kann man mit dem vom Mittelhochdeutsch Getwas, einem Wort für Gespenst, vergleichen. Die Hexe war also ein im Hag auf dem Zaun oder dem Hausdach reitendes oder sich herumtreibendes Gespenst, worin wir die Vorstufe der Vorstellung vom Besenritt erkennen, der dann allgemein den Hexen zugeschrieben wurde. Dabei soll das Reiten auf einem harten Gegenstand, also die Reibung an der Scham, die sexuelle Erregung bewirkt haben. Dementsprechend haben die Hexenvorstellungen einen stark sexuellen Einschlag. Ich könnte mich nun ausführlich an dem Hexenwesen zuwenden, denn über dieses sind wir dank dem Hexenhammer, dem Malleus Maleficarum, bestens informiert. Diesen hat der Dominikaner Heinrich Kramer, also Henricus Institoris, in Speyer veröffentlicht, vielleicht unter Mitwirkung des Dominikaners Jakob Sprenger. Er ist in etwa 30 Auflagen erschienen, stellen Sie sich das vor, für diese Zeit, also Ende des Mittelalters, frühe Neuzeit. 30 Auflagen der Hexenhammer. Das Werk hatte als Handbuch der Hexenprozesse einen immensen Erfolg. Übrigens, die Aufklärung hat natürlich der Bedeutung von Zauber und Zauberei den Kampf angesagt. Denn Adelungs Wörterbuch von 1801, das bedeutendste vor dem Grimmschen Wörterbuch, bezeichnet Zauber im Sinne von Magie als aussterbendes Wort und lässt Zauber nur im Sinne von Reiz, Charme gelten. Wobei französisch Charme, ja wie erwähnt, auch Zauber, nämlich Zaubergesang, Carmen, bedeutet. Man kann aber seit etwa 1830 ruhig von einer rückläufigen Entwicklung sprechen, auch wenn Sie werden bei Zauber nicht primär an den Charme Ihres Partners gedacht haben. Natürlich, ich streite diesen nicht, aber spontan denkt man nichts daran. Als Freund der Zwölftonmusik und Aleatorik, der ich bin, die sich ja auf Würfelaugen bezieht bei Schönberg, musste ich noch schmunzeln, als ich bei Matheson in dem vollkommenen Kapellmeister 1739 folgendes Verdikt über die Barockmusik las. Damals war man schon der Klassiker oder schon, und hat zur Barockmusik gesagt. Und dazu fiel mir dann Schönberg ein. Tun Sie mit Ihrer Wünschelrute der Tonlehre noch den Schimpf an und machen Sie dem Einmaleins gar unterwürfig. Ich hoffe Ihnen einiges Nachdenkenswerte zum übersinnlichen und allzu sinnlichen Begriffs- und Wortfeld von Segnen, Fluchen, Bannen, Zaubern und anderen angedeutet zu haben. Ich möchte hier enden, bevor ich vom Hundertsten ins Tausendste komme und in ein Labyrinth, in einen Irrgang, aus dem mich kein Zauberstab mehr herausholt. Danke.